So, einen schönen guten Morgen an alle Hacker, Hexen im Saal, an alle Gäste an den Geräten da draußen. Was wir heute vorstellen möchten, ist ein gemeinsames Projekt von John Tubit, der ist heute nicht hier, und mir, ich bin der Big Alex. Und mitgeholfen hat uns auch noch der Tami, der uns sehr dabei unterstützt hat. Und was wir vorstellen wollen, ist ein Junghacker-Bastelprojekt, der Pentabug, den viele vielleicht gestern schon im Foyer gesehen haben oder auch gebastelt haben. Und wir brauchen einen Fokus. Genau, also worum es kurz im Vortrag gehen soll. Ich möchte am Anfang kurz was dazu erzählen, warum wir das Ganze gemacht haben. Dann ein paar Aspekte der Hardware vorstellen, also welche Entwurfsentscheidungen dabei waren, welche zu welchen kleinen Kunstgriffen wir gegriffen haben, als wir die Hardware dafür designt haben. Dann wird John ein bisschen was zur Software erzählen, die wir auf dem Bug implementiert haben. Und zum Schluss noch mal ganz kurz ein paar didaktische Aspekte, also wie man das Ganze im Unterricht einsetzen kann, vielleicht was das soll, was man daran lernen kann oder sollte. Und zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Ja, was soll das Ganze? What the bug? Also, die Sache ist erstmal die, natürlich, weil wir es können und weil uns das Ganze Spaß macht und weil wir gerne mit solchen Geräten rumbasteln. Und was natürlich auch eine wichtige Frage war, wir wollten für die Datenspuren ein interessantes und auch bezahlbares Projekt haben, was wir halt in erster Linie im Junghacker-Track anbieten können und was aber auch Erwachsene natürlich ansprechen soll. Wir haben auch die Nutzung für Chaos macht Schule, die in Dresden sehr aktiv sind, im Hinterkopf gehabt. Es soll halt keine Sache sein, die dann wieder in der Schublade verschwindet. Und es soll einen sehr einfachen, spielerischen Einstieg in Mikrocontrollertechnik bieten, und zwar halt nicht nur die Hardware, sondern auch die Software. Es soll halt geringe Einstiegshürden haben, soll für jeden was dabei sein, soll natürlich Spaß machen. Also soll irgendwas sein, was jeden sofort anspricht, was dort blinkt und piept und zappelt. Und das ist natürlich immer eine coole Sache. Da haben sowohl die älteren als auch die jüngeren Kinder Freude dran. Und uns war das wichtig, dass man halt nicht das zusammenbaut, einmal programmiert und dann in die Schublade legt, sondern dass es halt ausbaufähig ist, dass man das wieder rausnehmen kann, dass man andere Sachen damit machen kann und dass man das halt auch nachhaltig nutzen kann, auch mal vielleicht für andere Projekte. Und das heißt auch, es soll viele verschiedene Herausforderungen bieten, die eben dann auch mit der Zeit etwas komplexer werden, die anspruchsvoller werden, sodass man da verschiedene Dinge ausprobieren kann einfach, aber ohne sofort so eine hohe Einstiegshürde zu haben. Es soll also am Anfang einfach sein, aber dann eben noch ein bisschen nachhaltigen Spielspaß bieten. So, am Anfang, wie gesagt, ein bisschen was zur Hardware. Der Kernstück von unserem Pentabug ist ein Atmel Atmega 88P Prozessor. Das ist so ein Brot- und Butter-Prozessor für eingebettete Systeme, der ist schon relativ lange auf dem Markt. Hat dadurch den Vorteil, er ist extrem preiswert, also so ein Prozessor kostet in Stückzahlen knapp über einen Euro. Er ist sehr, sehr weit verbreitet, also auch überall zu bekommen, und ist vergleichsweise, wenn man das mit anderen Embedded-Prozessoren vergleicht, relativ einfach zu programmieren. Und durch diese große Verbreitung, das zieht das natürlich nach sich, gibt es unheimlich viele Beispiele und auch sehr, sehr gute Tutorials im Netz, sowohl was die Hardware anbetrifft, was Schaltung dafür anbetrifft, als auch wie man sich die Toolchains aufbaut oder eben auch Codebeispiele. Und das ist unheimlich nützlich, wenn man halt Einsteiger ist, dass man sich einfach im Netz umgucken kann und schauen kann, was haben andere gemacht und wie haben das andere gemacht. Man hat auch den Vorteil, dass man vergleichsweise wenige Peripheriekomponenten benötigt. Man braucht im Prinzip, damit das Ganze funktioniert, eigentlich nur den Prozessor und einen Widerstand und zwei Kondensatoren. Das ist so diese Grundausstattung, die man benötigt. Und alles andere ist dann optional, also das ist dadurch sehr, sehr preiswert und auch für Anfänger sehr einfach aufzubauen. Dann natürlich, dieses Gehäuse ist halt kein SMD-Gehäuse, sondern es ist in so einem PDIP-Gehäuse erhältlich, was eben auch für Kinder relativ leicht zu verlöten ist. Das Ganze ist ein 8-Bit-RISC-Prozessor, kennen ja die meisten, und damit auch von den Instruktionen her sehr einfach. Also das Manual umfasst, glaube ich, so 160 Seiten, so größenordnungsmäßig. Aber es ist relativ gut geschrieben und relativ gut zu lesen. Man findet sich ganz gut zurecht. So von der Ausstattung, das ist nicht besonders üppig. Also 8 Kilobyte Flash, 512 Byte EEPROM und 1 Kilobyte statischen RAM. Das ist nicht so richtig viel eigentlich, wenn man so moderne Rechner anguckt. Aber halt für einen Embedded-Prozessor und für das, was wir damit machen wollen, ist das mehr als ausreichend. Also wir haben schon relativ komplexen Code und der nutzt so nicht ganz die Hälfte des Speichers und vielleicht ein Drittel von dem RAM, der zur Verfügung steht. Und er ist unheimlich vielseitig. Also wenn man diese Platine nutzt und anderweitig einsetzen will oder auch den Prozessor dann selber für sich entdeckt, man hat halt 23 I/O-Kanäle, die man als Input oder als Ausgabepin betreiben kann, mit dem man Dinge ansteuern kann oder messen kann. Man hat drei Zähler und Counter, die man nutzen kann, halt, um Takte zu erzeugen, um Töne, Signale zu erzeugen. Man hat einen USART-Anschluss drin, also ein serielles Interface, sodass man den mit dem Rechner verbinden kann, ein Terminal aufmachen kann, was sehr praktisch für Debug-Ausgaben ist oder halt um Sachen zu steuern. Das geht auch alles relativ einfach. Man hat 6 AD-Wandler, um halt auch analoge Werte zu messen. Und er eignet sich halt für so kleine Schaltungen besonders gut, weil er in einem günstigen Spannungsbereich funktioniert, von 2,7 bis 5,5 Volt. Also es lässt sich wunderbar mit Batterie betreiben. Und man hat auch einen Power-Save-Modus, so dass man den halt in Stromsparmodus versetzen kann, dass man die Batterie nicht immer rausnehmen muss. Also zum Basteln ist das halt wirklich eine schicke Angelegenheit, dieser Prozessor. Was haben wir an Hardware noch drumherum verbaut? Also viele haben den Bug ja schon gesehen. Man sieht halt, er hat hier zwei LEDs und so einen Vibrationsmotor und halt noch so einen Piezo-Buzzer. Und man hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, das anzuschließen. Normalerweise schließt man zum Beispiel die LEDs so an, dass man die gegen Masse beschaltet oder dass man die gegen Plus beschaltet und einen Pin liegt und dann auch Masse zieht, damit die leuchten. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben die zwischen zwei Pins des Mikrocontrollers gehängt. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass es beim Programmieren aufwendiger ist. Also man muss einen Pin auf High ziehen und den anderen auf Low, dann fließt ein Strom über die LED. Das sind sogenannte Low-Current-LEDs, hat den Vorteil, dass man keinen Vorwiderstand braucht. Die kommen mit, glaube ich, so 15 mA so in der Größenordnung aus, dann leuchten die schon relativ hell. Und wir haben die halt zwischen zwei Pins gehängt, dass wir die auch als Lichtsensor benutzen können. Da kann man vielleicht, kommen wir später nochmal drauf. Man kann eine LED halt nicht nur dazu benutzen, halt die leuchten zu lassen, sondern man kann eben die auch dazu nutzen, um die Umgebungshelligkeit zu messen. Und dazu muss man die an zwei Pins anschließen, weil man da ein bisschen tricksen muss. Zu den Tastern gibt es nicht viel zu sagen. Die Taster sind ganz normal. Wenn man die schließt, wird das Pin auf Masse gelegt. Und das ist auch ein Vorteil von diesem Mikroprozessor, dass er eben sogenannte interne Pull-Up-Widerstände hat. Also normalerweise müsste man das so machen, dass der Taster, damit das Signal nicht irgendwo hängt, über den Widerstand nach oben gezogen wird. Und das macht, kann man aber in dem Prozessor selber einschalten. Also man schreibt einfach ein Bit in Register und da wird das standardmäßig hochohmig gegen 1 gezogen und wenn man den halt drückt, ist er definiert auf 0. Weitere Hardware, es ist halt noch ein kleiner Vibrationsmotor drin, das ist so ein Teil, was man in Mobiltelefonen findet, hat den Vorteil, dass es inzwischen im Ersatzteilhandel extrem günstig zu bekommen ist. Die kosten ein bisschen mehr als 1 Euro. Die verbrauchen auch nicht so super viel Strom. Die verbrauchen allerdings ein bisschen mehr, als wir über den Prozessor direkt treiben können. Also es ist zu viel für die Ausgangskanäle. Deswegen haben wir dort noch einen Transistor dran, was eben auch aus didaktischen Aspekten wieder schön ist, weil man halt ein bisschen so analoge Schaltungstechnik noch hat und daran was erklären kann. Und das ist auch so ein Brot und Butter Basteltransistor. Der 2N7000 ist ein Feldeffekttransistor und das hat wieder den Vorteil, man braucht halt nicht wie beim Bipolartransistor noch einen Vorwiderstand, sondern kann den auch einfach an den Chip dranhängen. Hält so bis 400 mA aus, das ist viel, viel mehr als wir brauchen. Und der hat den Vorteil, das sieht man, ja, den Mauszeil sieht man, der hat so eine interne Freilaufdiode. Das ist immer das Problem, wenn man elektromagnetische Sachen schaltet, dass man halt eine Spannung induziert und wenn man das abschaltet, gibt es halt eine Spannung in die entgegengesetzte Richtung und wenn dort keine Diode dran ist, kann das den Transistor zerstören. Und es hat auch noch den Vorteil, dass dieser Transistor sehr, sehr robust ist. Also er ist nicht so empfindlich gegen elektrostatische Aufladung, was halt beim Basteln gerade mit Kindern wichtig ist. Man hat halt keine geerdeten Arbeitsplätze oder sowas und die Kinder haben meistens auch irgendwelche kunststoffhaltigen Anziehsachen an, dass die sich aufladen können. Das ist halt bei diesem Transistor dann auch kein Problem. Der ist ja sehr unempfindlich gegen Überspannung. Der mechanische Aufbau. Wir haben in sehr vielen teuren, von der DARPA finanzierten Versuchsreihen versucht herauszufinden, was der günstige Aufbau ist. Also die Grundidee war halt, dass sich da was bewegen soll und dass da ein Vibrationsmotor dran ist. Und diese Motoren sind natürlich sehr klein, also die können nicht viel Kraft aufbringen. Und wir haben erstmal eben versucht herauszufinden, was so die optimale Masseverteilung ist, damit das Ganze sich auch auf dem Tisch irgendwie fortbewegt und nicht nur vor sich hin vibriert und haben da sehr viele verschiedene Prototypen gebaut. Ich kann das mal hier durchgehen. Das ist der Minus-1-Prototyp, den wir schon teilweise wieder ausgeschlachtet haben, wo wir einfach probiert haben, wo müssen wir die Batterie hin tun, wo müssen wir den Motor hin tun und wie schwer ist das Ganze und bewegt sich das überhaupt. Und so dieses Design, was man hier sieht, ist so das für uns gefundene Optimum. Also hier vorne dieser Motor, der erzeugt halt eine Kraft nach, die halt um die Achse des Motors rotiert im Endeffekt, was dann dazu führt, dass der so ein bisschen nach oben und unten im Endeffekt wackelt. Und es hat sich eben als günstig herausgestellt, das so zu bauen, dass der so kurz vorm Kipppunkt ist. Wir haben dazu auch wissenschaftliche Papers studiert. Es gibt jede Menge Papers zu Vibration-Driven Locomotion. Wir haben mindestens 5 oder 6 auf Anhieb gefunden. Und
mindestens 3 davon sogar verstanden.
Ja, vielleicht 2,5, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall physikalisch ist der Witz an der Sache einfach, dass man eine asymmetrische Reibungskraft hat. Also die Reibung in die Rückwärtsrichtung ist halt größer als in die Vorwärtsrichtung und dadurch hat er eine mehr oder weniger, na nicht ganz zufällig, aber eine mehr oder weniger chaotische Bewegung und dadurch, dass die Reibungskräfte anders sind, bewegt er sich definiert in eine Richtung. Und bei dem mechanischen Aufbau haben wir dann eben auch sehr lange rumexperimentiert, was man da als Beinchen benutzen kann. Und wir haben eigentlich herausgefunden, optimal sind dünne Federstähle. Ist allerdings für Junghacker nicht so geeignet, weil die Verletzungsgefahr sehr groß ist. Dann haben wir Zahnstocher genommen. Die haben den Nachteil, dass sie extrem billig sind und extrem schnell kaputt gehen. Und im Endeffekt Kaschikspieße waren dann das Mittel der Wahl, aber das ist im Endeffekt auch, da kann sich jeder seinen Bug selber zurechtpimpen, wie das passt. Also die Platinen sind auch so ausgelegt, dass sie noch ein paar Befestigungspunkte haben und dass man da zusätzliche Sachen dran machen kann. Und wie gesagt, er hat noch einen Piezo-Buzzer dran, hier unten. Und den haben wir auch nicht, wie das so üblich ist, gegen Masse gelegt, sondern den haben wir auch zwischen 2 Pins gelegt. Und das hat mehrere Gründe. Wir wollen, die sind an sich relativ leise. Es war schon mal relativ schwierig, einen Piezo-Buzzer zu finden, der keine Elektronik drin hat. Die meisten, die man kaufen kann, die haben schon eine Elektronik drin. Die schließt man an eine Spannungsquelle an und dann piepsen die auf einer vordefinierten Frequenz. Und das wollten wir nicht, weil wir halt auch Musik damit machen wollen. Wir wollen halt einen, wo wirklich nur diese Piezo-Scheibe drin ist. Und die haben wir dann auch gefunden. Die waren aber erstaunlich leise. Und dann haben wir zu dem Trick gegriffen, dass wir die einfach zwischen 2 Pins geschlossen haben, dadurch haben wir halt einfach einen größeren Pegel, weil wir halt das eine auf Plus und das andere auf Masse legen können und das dann tauschen. Und wir haben den Vorteil, wir haben das ähnlich wie bei den LEDs gemacht, also hier der eine Pin hängt an Analog-Digital-Wandler, so dass wir den auch im Endeffekt als Schallsensor verwenden können. Dafür legen wir einfach dieses eine Pin auf Masse und messen die Spannung an dem anderen Pin. Und das funktioniert dann, zeigen wir auch nachher in der Live-Demo, funktioniert erstaunlich gut. Also für Luftschall sind die nicht so ausgelegt, aber was die sehr gut übertragen, sind halt Körperschallschwingungen, also alles, was sich über Festkörper ausbreitet. Und dadurch verbiegt sich die Piezo-Scheibe, eine Spannung entsteht entsprechend. Und die können wir dann messen. Und da sind auch ein paar unerwartete Effekte aufgetreten. Also unsere Messung an diesem Analog-Digital-Wandler ist vergleichsweise hochohmig, so dass der sich nur sehr langsam entlädt. Also wenn man hier ein paar Mal drauf klopft, baut er auf einmal eine Spannung auf und die fällt dann ganz, ganz langsam wieder ab. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Die wird halt nicht definiert entladen über den Widerstand. Den hatten wir nicht vorgesehen. Wir hatten ja auch irgendwann schon diese Platinen gefertigt. Konnte man nichts mehr groß umbauen. Und das muss man dann halt in Software berücksichtigen, aber das geht auch relativ leicht. Was haben wir sonst noch so dran? Wir haben im Endeffekt 1,5 Programmierschnittstellen. Also wir haben diesen normalen, dieser 6-polige, das ist ein sogenannter ISP, ein System Programmer. Das ist auch die Standardtechnik für diese AVR-Geschichte. Diese Programmieradapter sind auch relativ billig zu bekommen und verbreitet. Oder bei Adafruit oder sowas kann man die auch selber bauen für ein paar Euro. Und als zweite Möglichkeit ist es so, wir haben ja gesagt, wir haben diese serielle Schnittstelle rausgeführt über den USART. Und man kann den auch über USART programmieren, da braucht man so ein USB auf Seriellwandler. Erfordert Bootloader-Code, haben wir in unserer Firma noch nicht reingebaut, weil wir das zeitlich nicht geschafft haben, aber das ist keine Raketentechnik, das geht relativ einfach. Und hätte auch für den Schuleinsatz den Vorteil, dass man, wenn man das Ganze über den Bootloader programmiert, nichts kaputt machen kann. Also man kann, wenn man das per ISP programmiert, kann man auch so ein paar interne Systembits umsetzen, also mit welcher Taktfrequenz der schwingt und ob man externen Quarz benutzt und dergleichen. Und wenn man die einmal falsch gesetzt hat, kann es passieren, dass der Chip nahezu unbenutzbar wird. Man braucht dann sehr spezielle Programme, um die wieder zu reaktivieren. Und wenn man das halt per USART macht, kann das nicht passieren. Die USART-Schnittstelle hat, wie gesagt, auch den Vorteil, man kann mit dem Bug kommunizieren. Man kann eben diesen so eine USART-Bridge dranhängen und dann einfach ein Terminal, das zeigen wir auch nachher, auf dem Rechner aufmachen. Man kann sowohl Befehle an den Bug senden, Zeichen, als auch Zeichen von dem Bug empfangen, was dann dazu dient, dass man sich zum Beispiel einfache Debug-Ausgaben zurechtlegen kann. Dass man halt im Programm dann an bestimmten Stellen, wenn man was debuggen will, einfach was auf die Konsole ausgibt, sodass man weiß, dass man an bestimmten Codezeilen vorbeigekommen ist oder bestimmte Registerwerte gelesen hat. Und was haben wir noch so dran? Ein bisschen Kleinkram. Ein Spannungsteiler, da geht von der Versorgungsspannung über einen Spannungsteiler an Analog-Digital-Wandler, sodass wir die Batteriespannung messen können. Und wir haben noch zusätzlich auf Lötkontakte rausgeführt, 6 Ports, die halt noch gerade so übrig und frei waren, sodass man das halt nutzen kann, um eigene Technik dort noch anzuschließen, ein paar LEDs oder vielleicht einen Servomotor oder irgendwas oder einen Schalter, sodass man das auch für andere Bastelprojekte nutzen kann. Das war es im Wesentlichen zur Hardware. Ich würde jetzt mal an John übergeben, der was zur Programmierung erzählt und ein paar Beispiele für die Software bringt.
Ja, zur Programmierung kann man zunächst erstmal sagen, dass es ein Prozessor ist, der super gut mit C zu programmieren ist. Von den 8-Bit-Mikrocontrollern ist das nicht selbstverständlich, dass es einen freien Compiler dafür gibt, auch ohne jedwede Beschränkung. Und zwar ist das eine ganz normale GNU-GCC-Toolchain, wo man halt einen C-Compiler hat und einen Linker und aber auch einen Assembler zur Verfügung hat, um ganz schnelle oder ganz spezielle Sachen in Assembler zu verfassen. Das unterscheidet sich quasi nicht von der Entwicklung mit auf dem PC. Ja. Wir haben jetzt, um da mal zu zeigen, wie man das so macht, diesen Pentabug ansteuern, haben wir mal so ein paar Minimalbeispiele hier erstellt, um einzelne Aspekte aufzuzeigen. Und da ist zunächst mal eine LED oder ein Motor ansteuern. Ich hoffe, das kann man jetzt lesen. Wir haben hier mal die wichtigen Code-Ausschnitte auf die Folie gepackt. Und man sieht, in der Mikrocontroller-Technik ist das ein sehr häufige Vorgehensweise, dass man die einzelnen Bits in einem Register setzt mit der Veroderung dieser Bits. Und damit man eben sieht, wie die heißen, hat man diesen Trick hier mit der 1 geschiftet um Port C0. Das ist jetzt quasi einfach ein Makro, was intern über eine Header-Datei verfügbar ist. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein 1 um 0 geschiftet, also einfach die Zahl 1. Verordert mit eine 1 geschiftet um 1, also wir haben jetzt schon die Binärzahl 1, 1, das wäre dann 3. Jetzt kommen auch noch die Bits 2 und 3 dazu. Das ist also insgesamt die Binärzahl 0xf, also 0111. Ja. Das bedeutet nun, dass in dem Data Direction Register für den Port C 4 Einsen angeschaltet werden. Damit, das Data Direction Register gibt an, ob ein Pin an Eingang oder Ausgang ist, und damit habe ich eben 4 Port-Pins als Ausgang angeschaltet. Ja, die Ports, das sind quasi immer 8 Bits, die zu einer Gruppe zusammengefasst sind. An dem Port C von dem Mikrocontroller sind eben die LEDs an den ersten 4 Pins. Das hat man vorhin in dem Mini-Schaltplan-Stückchen vielleicht gesehen. Ja, ansonsten ist es nicht weiter schwierig. Es gibt bei Mikrocontroller-Programmen häufig eine Endlosschleife, damit nie aus dem Programm irgendwie rausgesprungen wird und immer ein definierter Zustand ist. Das ist sozusagen, das Hauptprogramm ist immer in dieser Endlosschleife enthalten. Und hier sieht man, wie auf dem Port-Register von dem Port C Bits ausgeschaltet werden. Das sind auch wieder die Bits 0, 1, 2 und 3. Jetzt sind quasi alle diese die Pins an dem Gehäuse auf Masse gezogen. Und dementsprechend müssten die LEDs aus sein. Sind sie dann auch? Wir fügen eine kleine Pause ein, damit man sieht, dass es eben geschieht. Und schalten sie danach ein. Und fügen wieder eine Pause ein und machen das Ganze immer wieder und wieder. Das ergibt also ein Blinken. Wir können das gleich mal programmieren und austesten. Hier vielleicht. Also hier sieht man nochmal das Programm. Da ist wirklich nichts weiter drin. Und das programmiere ich jetzt mal auf einen dieser Bugs. Ich nehme vielleicht nicht gerade den, sondern den mit den Beinen. Dazu stecke ich den gezeigten Programmieradapter an den 6er Pin-Header für den ISP. Ja. Ist ein bisschen verbogen. Wir sehen, das wird jetzt reinprogrammiert und ist quasi fertig. Und der fängt auch gleich an, das Programm auszuführen. Die LEDs oben blinken beide. Ja, im Motor ansteuern geht im Prinzip ganz genauso, nur dass man halt eben die entsprechenden Pins und das entsprechende Portregister für den Motor benutzen muss. Das entspricht dem hier ganz genau. Ja, jetzt machen wir eine einfache Tonerzeugung. Ja, das ist im Prinzip erstmal wie ganz schnelles Blinken. Also wir machen wieder, stellen zwei Pins als, weil der Piezo-Buzzer hängt ja an zwei Pins, stellen sie wieder als Ausgang ein. Und wir haben jetzt das einzelne Pin-Setzen in kleine Funktionen ausgelagert, die einen Namen haben, dass man nicht immer jedes Mal hinschreiben muss, welche Pins da benutzt werden. Das führt nicht zu übersichtlichem Code. Deswegen haben wir hier diese Buzzer-Off-Funktion. Jetzt sind also beide Pins aus. Das ist die Bedeutung dieser Funktion. Dann haben wir die Buzzer-Up-Funktion. Die macht ein Pin des Buzzers auf High, also da kommt eine logische 1 auf das Pin, und das andere Pin auf logische 0, also Low, Masse und Betriebsspannung. Eine kleine Wartepause von 2 Millisekunden und dann die Funktion Buzzer Invert, die quasi die beiden Buzzer Pins genau umwechselt, also von 0 auf 1 und von 1 auf 0. Dadurch ergibt sich der maximale Spannungshub am Buzzer nach jeweils immer 2 Millisekunden. Die Periode davon ist also 4 Millisekunden und das müsste dann ein Ton von 250 Hertz sein. Jetzt kann ich das auch nochmal versuchen zu programmieren. Ja. Also das Beispiel sieht jetzt hier so aus. Hier sehen wir die Funktion auch nochmal, die Buzzer-Off-Funktion, die Buzzer-Up-Funktion. Die macht wieder genau das gleiche, stellt eben auf den Port die Pins ein. Hier ist das Hauptprogramm, das ich eben gezeigt habe. Programmieren. Und da ist unser Ton. Das kann ziemlich nervig sein, wenn 16 Kinder in einem engen Raum das auf einmal ausprobieren und vielleicht sogar schon rausgekriegt haben, wie man die Tonhöhe ändert. Ich mache jetzt wieder was Stilles da rein. Ja, also das ist die einfachste Möglichkeit, einen Ton zu erzeugen. Eine Taste abfragen. Das ist, geht im Prinzip so ähnlich. Wir stellen hier wieder die LED-Pins auf Ausgang, damit wir gleich irgendwas sehen, wenn die Taste gedrückt wurde und was im Programm passiert. Und die Taster-Pins, die werden jetzt als Eingang eingestellt. Da sehe ich im Data Direction Register D werden die Port-Pins 0 und 1, weil das eben zwei Taster da dran hängen, auf Eingang eingestellt. Jetzt ist es so, wenn ich nur Eingang einstelle, dann würde der Taster, wenn er jetzt einfach offen ist, den Pin in der Luft hängen lassen. Also man wüsste nicht, welche Ladung da genau drauf ist, und deswegen kann man einen Pull-Up-Widerstand verwenden, der den offenen Taster auf eine definierte Spannung zieht, also auf die Betriebsspannung. Und praktischerweise kann man in dem Mikrocontroller einen internen Pull-Up einschalten, dass man nicht extra Außenbauteile verwenden muss. Und das macht man, indem man das Portregister, das wir ja schon von kennen, wenn wir das als Ausgang benutzen würden, indem man einfach die Pins, die Bits im Portregister auf 1 setzt. Wie hier in der Zeile mit der Nummer 8. Ja, danach wieder eine Endlosschleife, wo die LEDs ausgeschalten sind. Oh, hier ist leider nicht alles drauf. Aber in Zeile 14 warte ich quasi auf das Drücken von beiden Tastern. Also solange nicht beide Taster gedrückt sind, hänge ich in dieser Zeile fest. Die restlichen Zeilen können wir uns jetzt hier wieder im Editor anschauen. 3. Also, wir machen nichts, solange wir auf die Tasten warten, schalten danach die LEDs ein, machen dann wieder nichts. Das ist etwas primitiv, das Programm, aber es erfüllt hoffentlich seinen Zweck, wie wir gleich sehen werden. Ja, das ist jetzt leicht invertierte Logik. Wir haben jetzt die LEDs am Leuchten. Und wenn ich bin jetzt in der Weichschleife, die nichts tut, wenn ich beide Tasten drücke, gehen die LEDs aus, sind in der anderen Weichschleife, die nichts tut, wenn ich sie loslasse, geht es wieder an. Als super einfach Version ist das manchmal ausreichend, aber eigentlich muss man berücksichtigen, dass die Taster ein Prellen verursachen, also wenn ich sie beide drücke, werden sie so schnell abgefragt, dass sich ein 0-1-Wechsel auf dem Portregister ergibt. Das muss man dann irgendwie durch geschicktes Abwarten irgendwie abfangen. Das nennt man dann Entprellen. Wie man das macht, da gibt es nachher noch zum Beispiel einen Link dazu. Ja, wenn jetzt diese einfachen LED-Ausgaben nicht ausreichen, weil man vielleicht was Komplizierteres in dem Bug einstellen will, da kann man eben gut den UART nehmen oder in dem Fall sogar eine USART, also eine serielle Schnittstelle anschließen. Wir haben in unserem Boot eine Bibliothek beigelegt, wo man auch den eingebauten Hardware UART einfach benutzen kann, indem man einfach sagt, dass man ihn benutzen möchte, und es gibt auch vorgefertigte Funktionen, um Dinge auf dieser Schnittstelle auszugeben. Als Beispiel habe ich hier Analog-Wandlerwerte auslesen. Das kann man nicht mehr über LEDs sinnvoll darstellen, dass ich jetzt einen 12-Bit-Wert irgendwie könnte ich mir rausblinken lassen oder so, aber das will man nicht mehr auslesen müssen. Deswegen machen wir hier das mit der UART-Schnittstelle. Ich habe hier mal wieder die Endlosschleife abgedruckt, die jetzt folgendes tut: Analogwert einlesen, auf der seriellen Schnittstelle ausgeben und noch einen Zeilenumbruch ausgeben, damit man nachher nicht aus so einem Wust an Zeichen auf einer Zeile den Wert rausfummeln muss. Okay, gucken wir uns das wieder an. Ups. Da nehme ich jetzt den anderen Bug, der hat nämlich schon Drähte am Ort. Ja, hier ist jetzt natürlich nichts zu sehen. Wird ja auch nicht rausgeblunken, unser schöner Messwert. Aber ich bin überzeugt, der wird die ganze Zeit ganz fleißig analog-digital wandeln. Und ja. Ich schließe jetzt meinen UART Bridge, also eine serielle Schnittstelle, die auf USB ausgegeben wird, an den Computer an. Das klappt ja super. Ah ja, hier sieht man die Ausgaben leider nicht so gut. Das kann man die Schrift erkennen? Es stehen jetzt lauter Nullen da. Und der Analogwandler misst jetzt an den Pins, die der Schallsensor sind. Wenn ich hier lautes Signal drauf gebe, sehen wir nichts. Weil es der falsche jetzt sieht man es. Also wir haben gerade eben da ganz viele Nullen durchrauschen sehen. Ich mache das mal ein bisschen größer, versuche es zumindest. Und jetzt ist quasi der Piezo-Buzzer auch vollständig entladen. Also wir sehen hier nur noch Nullen kommen. Wenn ich etwas Körperschall einbringe durch leichtes Klopfen oder auch durch Schnipsen, sieht man eine deutliche Änderung der Analogwerte, aber kein plötzliches Abklingen. Das war das Beschriebene, dass sich eben doch eine recht hohe Kapazität in dieser Piezo-Scheibe befindet. Ja, das waren soweit unsere Minimalbeispiele. Genau, das habe ich ja gerade gezeigt, dass der den Piepser als Schallsensor benutzen kann. Zu den etwas schwierigeren Codebeispielen, die wir jetzt hier auch nicht als C-Code an die Wand werfen wollen, weil man sich da ein bisschen einarbeiten müsste, gehört die LED als Lichtsensor zu verwenden, und prinzipiell hat man da verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Die gängige Variante, die im Internet auch häufig beschrieben ist, man verpolt die LED, belädt quasi den PN-Übergang der Halbleiterdiode auf und misst nach einer gewissen Zeit die verbliebene Spannungen auf dieser Kapazität des PN-Übergangs. Das ist vielleicht jetzt für die Elektrotechniker unter Ihnen. Einen sehe ich mindestens. Die Idee ist, das einfallende Licht bei einer Leuchtdiode bewirkt einen Strom durch die Leuchtdiode. Und der führt eben dazu, dass eben die Spannung abgebaut wird. Man kann es aber auch anders machen, und man entlädt die LED erst vollständig und benutzt sie dann wie eine Solarzelle sozusagen, und es wird eine Spannung aufgebaut, und die kann man dann nach einer Weile messen, wie groß die geworden ist. Und das ist der Weg, für den wir uns hier entschieden haben. Wir haben es einfach ausprobiert und es hat besser funktioniert, das zu detektieren. Tja. damit sind wir erstmal zu den Beispielen, die ich jetzt hier anzeigen wollte, durch. Big Alex erzählt jetzt noch ein bisschen was zu didaktischen Aspekten, die wir uns überlegt haben. Ja,
genau. Vielen Dank. Und es ist natürlich sehr viel Elektronikbastelei und wenn man das für solche Sachen wie Chaos macht Schule einsetzen will oder im Junghacker-Track, spielt es natürlich eine Rolle, welche Gedanken man im Hinterkopf hat, was man damit vermitteln will und was man daran zeigen kann. Was John jetzt gerade gezeigt hat, ist halt, dass man mit sehr einfachen Codebeispielen, die eben, hoffen wir zumindest, doch nachvollziehbar waren und auch für Laien so gestaltet waren, dass man sich dort reinfuchsen kann, dass man mit sehr, sehr wenig Codezeilen doch schon was programmieren kann, was selber tun kann. Und darum geht es. Also als erster Schritt ist einfach mal, dass man selber irgendwas macht, was Kreatives tut, was man sonst nicht so macht und dass man es auch wirklich selbst tut und dann eben auch lernt, mit Technik umzugehen. Also uns ging es halt darum, Kinder und natürlich auch Erwachsene für Technik zu begeistern und so ein bisschen die Berührungsängste zu nehmen und auch so diese Erkenntnis auszulösen, dass man halt mit sehr, sehr einfachen Mitteln, ohne zu großen Aufwand zu betreiben, Dinge selber gestalten kann und eben nicht nur immer Vorgefertigtes verwenden muss. Also die meisten Jugendlichen kennen Elektronik halt aus dem Supermarkt, das Handy wird halt gekauft und wenn es nicht mehr geht, ist es halt kaputt und wird weggeworfen. Und Dinge erstmal selber aufzubauen, auch elektronische Dinge, vor denen man so ein bisschen Angst hat und die eine Einstiegshürde darstellen, wenn man erstmal sieht, dass es gar nicht so schwer ist, dann hoffen wir zumindest, dass sich auch diese Mentalität und die Einstellung zur Technik ein bisschen ändert.
Also ich kann hier zu dem Aspekt noch hinzufügen, dass wir ja schon jetzt ein paar Mal mit Kindern Pentabugs gebastelt haben und eins der faszinierendsten Dinge scheint einfach auch zu sein, dass man, wenn man so einem Kind einfach mal ein wirklich gefährliches Gerät, so wie so ein Lötkolben in die Hand gibt, dass sie dann alle sehr konzentriert sind und auf einmal sehr begeistert dabei sind. Löten ist ja heute keine Kulturtechnik mehr, aber immer nur mit Schere und Papier basteln. Es gibt eben auch darüber hinaus Basteln.
Ja, und es ist eigentlich auch nichts groß passiert, also außer mal ein paar versenkte Haare oder dergleichen, aber die Kinder sind da auch sehr vorsichtig. Man muss es natürlich beaufsichtigen, also ein Erwachsener, so zwei Kinder, das, je nachdem wie alt die sind, wenn die ein bisschen älter sind, geht das auch, hat man auch einen anderen Betreuungsschlüssel. Aber auf jeden Fall, das Schöne ist, man bekommt relativ schnell bei denjenigen, die was ausprobieren, Erfolgserlebnisse hin. Also die Einstiegshürde ist wirklich sehr, sehr niedrig. Und die jüngsten Kinder waren so 6, 7 Jahre, die so einen Bug gelötet haben. Da hat vielleicht auch der Papa die Hälfte mitgelötet und wir haben viele unterstützt. Aber man, also es ist wirklich erstaunlich, was Kinder dorthin bekommen. Und es hat auch bei jedem eigentlich funktioniert. Also es gab so ein paar Ausnahmen, also es gibt immer irgendjemand, der schafft, den Mikroprozessor verkehrt rum einzulöten. Das kann man 5-mal vorher sagen. Aber es gab keinen Bug, ansonsten davon abgesehen, den die Kinder nicht zum Funktionieren gebracht haben. Wie gesagt, die Erfolgserlebnisse stellen sich relativ schnell ein. So, die zweite Stufe ist natürlich so, wenn man dann reflektiert, was man dort eigentlich gemacht hat und was das eigentlich heißt. Und es ist ja heute so, dass jeder ständig von extrem vielen Computern umgeben ist. Also es ist ja nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, wo das noch was Besonderes war, wo man so eine große gelbe Kiste zu Hause, gelblich verblichene Kiste zu Hause stehen hat, die dann der Computer war, sondern halt, ich weiß nicht, wie viele Computer heute in einer normalen Wohnung sind, 10 oder 20, irgend sowas in der Größenordnung. Und man lernt erstmal, dass in so einem Gerät halt im Endeffekt auch ein Computer steckt, dass da ein Mikroprozessor drin steckt. Und was das natürlich heißt, ist, dass man dann auch zu der Erkenntnis kommt, es gibt irgendjemand, der diese Dinge programmiert hat und halt auch festgelegt hat, was man damit machen kann oder was diese Dinge tun, wie diese Dinge das tun und auch vor allem auch heutzutage ein Problem, was sie halt nicht mehr tun dürfen, sodass einem die Dinge vielleicht gar nicht mehr gehören, weil die halt Dinge tun, die man selber gar nicht tun will. Und das sind auch so die Beispiele, es gibt so diese Aha-Effekte, dass wir halt als Hacker Dinge dafür benutzen, wofür sie nicht gedacht waren. Also halt LEDs als Lichtsensoren zu benutzen, ist für die Nicht-Elektroniker schon ein gewisser Aha-Effekt oder dass man eben Schallwandler eben in beide Richtungen benutzen kann, um auch Schall aufzunehmen. Also dass man Dinge völlig anders verwenden kann als vorgesehen. Und Die dritte Sache ist natürlich, dass man dann nicht nur diese Hardware-Aspekte sieht, sondern auch sieht, was Software mit Hardware anstellt. Man lernt es mal zu verstehen und auch nachzuvollziehen, was Programme überhaupt tun, wie Programme aufgebaut sind. Man lernt, dass man Software selber anpassen kann, dass man ändern kann, dass man andere Sachen damit tun kann und eben nicht nur vorgefertigtes nachbauen. Also wir haben ja das bewusst so gehalten, dass es, wir haben ja ein bisschen gecheatet. Also eigentlich, wir haben so viel vorgedacht, dass es super einfach ist, das Ding zusammenzubauen. Aber man kann auch relativ einfach dann eigene Ideen damit umsetzen. Also dieser Sprung davon, das einfach nur zusammenzubauen und dann halt vielleicht noch eine zusätzliche LED irgendwo dran zu löten, ist sehr, sehr klein. Und das ist in unseren Augen der Vorteil von solchen einfachen Schaltungen. Man kann eben eigene Ideen nehmen, die kreativ praktisch umsetzen. Und letztendlich, unser ganzer Code ist auf GitHub unter C3D2 Pentabug verfügbar. Man lernt eben auch, dass man Software, die man geschrieben hat, mit anderen teilen kann und andere an diesem Entwicklungsprozess von Software teilhaben lassen kann und Ideen zurückfließen lassen kann.
Also meiner Meinung nach ist im Gegensatz zu Löten Programmieren eine Kulturtechnik geworden. Also wenn man moderne Geräte sich anguckt, die Abläufe wie eine Schleife oder sowas tauchen in unserem Alltag zunehmend auf. Und zum Beispiel in Estland wird in jeder Schule ab jetzt, soweit ich das gehört habe, Programmieren beigebracht. Das ist, was es bei uns noch nicht gibt, aber was ich sehr nützlich finde.
Ja, das ist ja auch so diese Lücke, die Chaos Macht Schule eigentlich füllen will. Dass halt wir für diese Angebote, die halt die Schulen nicht bringen, einfach uns zur Verfügung stellen. So, wir haben auf dem Bug eine Showcase-Software programmiert, die wir hier nicht vorstellen wollen und auch können, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Jeder kann, also das können wir, müssen wir vielleicht nicht unbedingt vorführen hier alles, aber es ist halt mit Hilfe von Tubit auch und von Tami relativ komplexer Code entstanden, der so zeigt, was man mit diesen paar Bauelementen doch machen kann. Also wir haben dort sogar von Tubit einen polyphonen Synthesizer. Können wir das ans Mikro halten? Ja. So, dass man halt nicht nur einen Ton ausgibt, sondern gleichzeitig zwei. Wir haben so einen Lichttheremin gebaut. Wo halt in Abhängigkeit von der Helligkeit die Tonhöhe geändert wird. Und dann haben wir noch so einen Schreckbug-Modus. Oh. Das war der Mushroom-Sound.
Ups.
Nee. Nicht beide gleichzeitig.
Ist der?
Nee. Nee? Nimm mal den. Ach nee, den hast du.
Ja, ist es.
Wo halt der Bug sehr schreckhaft auf irgendwelche Schallimpulse reagiert, sodass man eben zeigen kann, dass man die verschiedenen Sensoren, die man hat, kombinieren kann, um mehr oder weniger komplexes Verhalten zu erzielen. Und das haben wir alles auch in Funktionen ein bisschen weggekapselt, sodass jeder, der halt damit rumspielen will, das relativ einfach verwenden kann. Oh, das ist nur das Showcase. So, vielleicht noch mal kurz, unsere Zeit ist ja fast rum, als Zusammenfassung des heutigen Vortrags, also was, ne? Bild. Also was wir erzielen wollten, ist mit dem Pentabug, dass wir halt ein sehr einsteigergeeignetes Mikrocontroller-Projekt im Programm haben, was wir für solche Veranstaltungen wie hier einsetzen können oder Chaos Macht Schule oder was auch jeder sich selber im Prinzip aus dem Internet runterladen und selber bauen kann. Die Bauteile sind auch relativ gut verfügbar und nicht allzu teuer. Es ist halt sehr einfach aufzubauen. Es bietet schnelle Erfolge für jeden, der sich damit beschäftigen will, der neu dazukommt, der dort mal Mikrocontroller-Technik erlernen will. Aber eben auch die anspruchsvolleren Hacks für Fortgeschrittene, so dass halt das nicht sofort in der Schublade landet, sondern dass man noch ein bisschen spielen kann und aufwendiger Sachen programmieren kann. Man kann es, denke ich, relativ gut erweitern und für eigene Projekte nutzen. Zum Beispiel dem Leon haben wir gestern als Lob für seine hervorragenden Verdienste um unser WLAN so eine kleine Rundumleuchte mit dieser Platine gebastelt. Es war im Prinzip eine Sache von einer Viertelstunde, da halt ein paar Bauelemente gegen LEDs auszutauschen. Und Lachmöwe hat dort schnell ein paar Zeilen Code geschrieben. Also es geht relativ schnell und einfach. Und aus unserer Sicht haben wir eine sehr gute Resonanz bei Junghackern und Jugendlichen gestern bekommen und eigentlich kamen auch ständig die Erwachsenen, wollten basteln, wo wir dann gesehen haben, dass die Bausätze auch dafür reichen. Das ist natürlich auch eine Sache, wo wir uns drüber freuen. Also wir haben gestern so circa 40 Bausätze und bis auf einen verbaut oder verbauen lassen und bis auf einen sind auch nahezu alle fehlerfrei gewesen und das freut mich natürlich auch, dass das gut angekommen ist. Das war es soweit für unseren Vortrag. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs zahlreiche Erscheinen und wenn noch Fragen da sind, stehen wir gerne dafür zur Verfügung, beziehungsweise können wir das dann auch im Nachgang noch klären. Vielen Dank. Kommt jetzt noch eine Folie?
Ja, da kommen noch wir haben ja noch okay, die Rolls. Also unsere GitHub-Seite, wo es das Platinen-Design und den Code auch gibt. Also das denke ich zum Pentabug spezifisch die bisher einzige Anlaufstelle.
In unserem Wiki gibt es noch eine Seite.
Ja,
auf dem C3D2-Wiki, die aber auch nur auf GitHub verlinkt.
Unter microcontroller.net gibt es sehr viele Informationen über diese AVR-Mikrocontroller, auch auf Deutsch, was ja gerade für viele junge Hacker auch wichtig ist, dass sie es leicht verstehen können. Ja, zwei Sachen sind hier jetzt drauf von Mikrocontroller.net. Einmal das C-Programmieren spezifische und einmal der Rest sozusagen.
Das und überhaupt das Forum von Mikrocontroller.net ist eine wahre Fundgrube für Schaltungsbeispiele oder Code-Snippets oder dergleichen. Da findet man wirklich relativ viel. Fragen? Traut euch.
Ja? Mal noch eine Frage zu Anwendungsbeispielen. Könnte man ihn so programmieren, dass er zum Beispiel alle Minute Endton ausgibt, zum Beispiel im Piepen, dass er eine Minute zählt, dann Piepen ausgibt, dann wieder Minute zählt?
Das geht relativ leicht und einfach, zwar nicht sehr genau, weil halt kein Quarz drauf ist, also wir benutzen den internen Oszillator, der ein bisschen temperaturabhängig ist und nicht ganz so genau, aber wenn es dir nicht darauf ankommt, dass es wirklich auf die Millisekunde genau eine Minute ist, kann man das sogar so machen, dass man den in dieser Minute, während er gar nichts macht, schlafen schickt, in einen Power-Save-Modus schickt, sodass er nur durch einen Timer wieder aufgeweckt wird, sehr wenig Energie verbraucht und dann halt jede Minute piepst. Was natürlich sehr gemein ist, wenn man den dann irgendwo versteckt und vielleicht noch die Zeitabstände variiert, wenn man den dann irgendwo findet.
Dann
halt
das kurdische Ansatz wieder dabei, irgendwo verstecken und die Leute verrückt werden lassen.
Na, so weit wollen wir es auch nicht kommen lassen. Weitere Fragen? Ja, bitte.
Warum der Name Pentabug?
Weil bei uns alles Penta heißt und weil es halt wir ja das Motto voll verwanzt haben und wir dann eben auch versucht haben, dem die Form von so einem Käfer, ich weiß, Käfer haben 6 Beine, aber mit 4 läuft er halt am besten. Aber es gab auch Leute, die gestern 5 Beine dran gebaut haben, vielleicht um dem Namen dann wieder Rechnung zu tragen.
Meiner hat nur noch 3 Beine.
Ja. Ja, die Klebetechnik ist ausbaufähig. Ja, wenn es dann vielleicht noch weitere Fragen gibt, wir sind also unten dann auch im Foyer, wir haben auch noch ein paar Bausätze da und dann könnt ihr uns gerne auch ansprechen dazu.
Ja.
Und wir bedanken uns.